So, eine ganz schwere Frage zum Anfang. Und sie ist wirklich schwer. Würdet ihr sie euch jeden Tag immer wieder stellen, dann würdet ihr sehr schnell merken, dass es wirklich nicht einfach ist. Hör zu. Willst du, dass Gott deinen Weg segnet? Oder willst du den Weg gehen, den Gott bereits gesegnet hat? Und das ist eine sehr entscheidende Frage. Ist es nicht oft so, dass wir in unserem Leben sagen, Herr, wir haben das und das geplant, das hast du gesehen, bitte segne das. Anstatt dass wir ihn fragen, was ist dein Wille, was möchtest du, dass ich tun soll? Und dann planst du, wie du den Willen Gottes ausführen kannst. Wir wollen uns heute über Gehorsam Gedanken machen. Und zwar nicht deswegen, weil ich festgestellt habe, dass unsere Gemeinde in den letzten Monaten immer ungehorsamer geworden ist, oder weil ich dachte, ich müsste mal auf diese Art und Weise den Kindern indirekt mal sagen, sie sollen mehr gehorchen, sondern es ist deswegen, weil wir einfach bei Epheser Kapitel 6, Vers 1 sind. Und vielleicht habt ihr schon mal die Geschichte gehört, der Ted Tripp hat sie erzählt, er hatte Besuch und immer wieder kam es vor, dass seine Kinder ungehorsam waren und der Besuch war ein Nichtgläubiger. Und nun haben sie gefragt, haben sie immer öfters nicht getan, was er ihnen gesagt hat, und er sagte, was steht in Epheser 6, 1? Sagten die Kinder. Und dann gingen sie los. Und das nächste Mal wieder, und dann taten die Kinder nicht, was sie tun sollten. Und dann fragte der Vater die Kinder, und was steht in Epheser 6, 1? Sagten die Kinder, ja. Was steht in Epheser 6, 1? Es schallt, ja. Was steht in Epheser 6, 1? Genau. Lass uns einmal die Bibel aufschlagen in Epheser Kapitel 6 und das lesen. Und ich möchte heute nicht primär mein Augenmerk auf den Gehorsam der Kinder alleine legen, sondern allgemein will ich darüber reden, was ist Gehorsam? Und wir wollen das dann sowohl auf die Kinder als auch auf die Eltern anwenden. Lass uns lesen, Epheser Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, Gehorsam, was bedeutet das? Tun, was ein anderer sagt, könnte man vielleicht kurz formulieren. Nun, einfach nur, damit wir wissen, welche Art von Gehorsam in der Welt im Allgemeinen verstanden werden kann, wenn sie sich denn mal die Mühe macht, um einfach bei Google nachzuschlagen, ist Folgendes, und das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man Google fragt, kommt, also die nutzen ja das Oxford Languages, und da steht folgende Definition. Zum einen, sich dem Willen einer in der Regel höher gestellten Person oder Autorität unterordnen und das tun, was sie bestimmt oder befiehlt. Und das zweite, jemandem oder einer Sache folgen, von der sich von jemandem oder von etwas leiten lassen. Also ich war sehr überrascht, genau diese Definition dort zu finden, denn sie ist in der Tat sehr biblisch. Oder in Wikipedia findet wir die Definition, unter Gehorsam versteht man die Ausrichtung der eigenen Willens- und Handlungsentscheidungen an einer übergeordneten Instanz, wobei diese Instanz eine Regel, ein religiöses Gebot, eine Person oder auch Gott selbst sein kann. Die besondere Beziehung der Instanz zum Gehorchenden, die ihren Anspruch auf Gehorsam begründet, wird als Autorität bezeichnet. Okay, das müsst ihr euch nicht alles merken. Aber was ihr schon verstanden habt, ist, Gehorsam tut in der Regel jemand, der unter jemand anderem steht. Und das ist der Zusammenhang, in dem wir im Epheser Kapitel sind. Ab Kapitel 5, in der Mitte ungefähr,
heißt es, wie werdet ihr voll Heiligen Geistes? Indem ihr zueinander redet mit Psalmen und Lobgesängen, Gott dankend in eurem Herzen und euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Und dann spricht Paulus, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, die Kinder sollen den Eltern gehorsam sein und die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen. Und deswegen sprechen wir jetzt über Gehorsam. Denn alle von uns, jeder ohne Ausnahme, steht unter einer Autorität. Paulus spricht es hier tatsächlich zwar in erster Linie für die Kinder, aber ich dachte, diese Gelegenheit müssen wir einmal nutzen, um uns mehr über den Gehorsam Gedanken zu machen. Und ja, ich weiß, die allermeisten, die wollen den Gehorsam eigentlich gar nicht so gerne hören. Ich habe hier einen Stein mitgebracht. Wer würde für diesen grauen Stein sage und schreibe 20 bis 30 Euro ausgeben? Das ist so, wie wir Gehorsam sehen. Es ist ein grauer, unscheinbarer Stein, der eigentlich nicht viel Wert hat. Wenn wir von außen auf ihn hineinschauen, und ihr seht, der Stein ist halb, ja? Auf der anderen Seite sieht man etwas, das ich verdeckt habe. Und so ist es mit dem Gehorsam. Wir sehen oft das Innere und das Wesentliche des Gehorsams nicht und uns entgeht seine Schönheit. Das ist der Stein von innen. Ganz, ganz anders, als wir ihn von außen gesehen haben. Ja, tatsächlich, das ist ein Edelstein und nicht ein sehr kostbarer Edelstein, aber es ist in der Tat ein Edelstein. Wir würden heute chemisch korrekter als mit Kristallen sprechen. Also kein richtig echter Edelstein. Aber das ist schon mal viel, viel mehr als nur einfach ein grauer Stein. Und ich möchte, dass wir gemeinsam heute einmal in der Bibel schauen, was ist denn die Schönheit des Gehorsams? Und ich habe meinen Titel nicht einfach nur so genannt, die Schönheit des Gehorsams, weil ich dachte, es ist ja gut, wenn wir mal eine andere Sichtweise bekommen. Sondern schlagt mit mir einmal Sprüche auf und hört, was Salomo seinem Sohn sagt. Salomo schreibt die Sprüche, damit junge Männer und Frauen, die nicht sehr weise sind, weil sie einfach noch jung sind, dass sie Verständnis bekommen, dass sie Weisheit bekommen. Und natürlich ermahnt er seinen Sohn, die Gebote der Mutter und die Anordnungen des Vaters zu bewahren. Aber schaut einmal ganz genau hin, was er sagt. Sprüche 1, Verse 8 bis 9. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Salomo, der wirklich weise Mann, der über sehr vieles geschrieben und nachgedacht hat, er sagt Gehorsam, also wenn Kinder den Eltern gehorsam sind, dann ist das ihr Schmuck und das ist Schönheit. Wie dieser Stein. Es sieht erstmal nicht gut aus, es fühlt sich nicht gut an. Die Aussicht, ich muss gehorchen und darf nicht meinen eigenen Willen tun, sie ist nicht verlockend. Aber zu sehen, was wirklich drin steckt, das ist die Schönheit im Gehorsam. Und nun hört zu. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Sprachwissenschaft betreiben. Was ist das, was Gott in der Bibel am allermeisten macht? Wovon spricht die Bibel am meisten, dass Gott es tut? Bitte? Erziehen. Zumindest nicht mit dem Verb korrigieren. Ja. Sünde vergeben. Oh, das tut er sehr oft, ja. Aber das ist tatsächlich nicht das meiste. Es ist so ein bisschen wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Gott redet. Er spricht. Deswegen sagen wir auch, es ist Gottes Wort. Und wenn Gott spricht, wenn er ein Wort spricht, was macht der Mensch? Er gibt das Gegenwort, das Antiwort oder Antwort. Das ist das, was der Mensch, die Aufgabe des Menschen ist. Gott spricht, der Mensch antwortet. Und wenn du Gott, auf Gott horchst, wenn Gott der ist, der zu dir redet, und du horchst auf Gott, dann gehorchst du Gott. Wenn du das dann tust, wenn deine Antwort positiv ausfällt. Und wir können das sogar sprachlich noch ein Stück weitermachen und sagen, und ich mache jetzt nicht nur für Sprachwissenschaften, ich werde euch gleich in der Bibel zeigen, dass es tatsächlich so steht. Wenn wir auf Gott hören und unser Gegenwort, die Antwort, wirklich positiv ausfällt, also wir tun das, was wir hören, dann hören wir Gott und gehören wir Gott. Das Horchen und Gehorchen hat die gleiche Sprachwurzel. Im Hebräischen ist es sogar ein und dasselbe Wort. Im Deutschen wie im Griechischen hat es die gleiche Sprachwurzel. Auf wen du hörst, dem du gehörst, und auf wen du horchst, dem du gehorchst. Nun lass uns einmal gleich zu Römer gehen. Also die Frage ist nicht, ob wir gehorsam sind. Die Frage ist vielmehr, wem wir gehorsam sind. Wir alle hören auf jemanden in unserem Leben. Es gibt so viele Stimmen um uns herum und wir lesen nicht immer diese Bibel. Stimmt's? Wir lesen nicht immer die Bibel. So manches Mal hören wir sehr viel mehr auf andere Menschen oder auf irgendeinen Mainstream oder auf irgendwelche, frag mich nicht, wo wir sonst überall hinhören. Und wir gehorchen ihnen, nachdem wir auf sie gehorcht haben. Die Frage ist nicht, ob du gehorchst, sondern die Frage ist, wem du gehorchst. Und nun wollen wir einmal Römer aufschlagen und in Kapitel 6 hineingehen. In Römer Kapitel 6, dort schreibt Paulus über unser neues Leben in Christus, und obwohl wir...
Oh, Entschuldigung.
Ja, ist nicht gut. Dann werden wir das abmachen. Ist störend, ja, wenn ich das... Dann werde ich wieder hinter der Kanzel bleiben. In Römer Kapitel 6, da geht es um die, um den Menschen, der von Christus gerettet ist, aus Gnade, und der jetzt sagen könnte, dann brauche ich also nicht mehr einfach nur viel Gutes tun, dann kann ich ja leben, wie ich will, wenn ich nur aus Gnade und nicht aus Werke gerettet werde. Und Paulus sagt, das sei ferne. Du kannst doch nicht, wenn du der Sünde gestorben bist, wieder in der Sünde weiterleben. Und in diesem ganzen Zuge sagt er Folgendes, und ich lese ab Kapitel 6, ab Vers 16. Römer Kapitel 6, Vers 16. Wisst ihr denn nicht, wenn ihr euch, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr, und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wisst ihr denn nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, dem müsst ihr gehorchen, weil ihr demjenigen gehört. Also müsst ihr auf ihn hören. Auf wen horchen du und ich? Wem gehören du und ich? Du musst dir diese Frage selbst beantworten. Wenn du auf dein Herz hörst, dann gehorchst du dem Willen deines Herzens bis in den ewigen Tod hinein. Wenn du auf Gott hörst, dann hörst du auf den Willen Gottes bis in das ewige Leben hinein. Und das ist die die sowohl harte und klare Botschaft als auch auf der anderen Seite die wirklich tröstende Botschaft. Auf wen hörst du? Denn wem du hörst, auf wen du horchst, dem wirst du folgen. Das klang hier und dort in den Liedern immer wieder hervor, dass wir Gott darin besungen haben. Er weiß, was er tut. Er macht wirklich weise Entscheidungen. Sein Wille ist Gnade. Und eigentlich wissen wir das alle. Und eigentlich wollen wir Menschen ja eine Richtung. Wir wollen gerne eine klare Linie, einen Weg, den wir gehen sollen, von dem wir wissen, wenn ich das tue, dann wird es am Ende gut herauskommen. Wir reden heute oft von Findung, sich selbst finden, irgendwie den Weg im Leben finden. Und gerade wenn alles erlaubt ist, wenn jeder auf sein Herz hören soll und das Herz so trügerisch ist und in viele verschiedene Richtungen läuft, dann wissen viele junge Menschen oft nicht, wohin sie wirklich gehen sollen und wem sie folgen sollen. Und wir brauchen, und Kinder brauchen, eine klare Linie, in die sie erzogen werden. Und auch wir Erwachsene brauchen einen klaren Weg, den wir gehen können, um nicht so hin und her geworfen zu werden. Und unser Weg des Gehorsams sollte vielmehr einer sein, in dem wir fragen, rede Herr, dein Knecht hört. Oder mit Paulus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich komme wieder zu der Eingangsfrage zurück. Willst du, dass Gott deinen Weg segnet? Oder willst du den Weg gehen, den Gott bereits gesegnet hat? Salomo war ein Mann, der sehr viel geforscht hat. Das Predigerbuch schreibt davon. Er hat sehr viel beobachtet. Er hat seinem Herzen keine Grenzen gesetzt, hat alles Mögliche ausgekostet, um immer wieder zu dem Schluss zu kommen, all die Dinge sind nichtig. Du stirbst irgendwann und dann hast du nichts von alledem. Und zum Schluss seiner Forschungsergebnisse kommt er zu diesem folgenden Punkt. Und das steht in Prediger 12, 13. Er sagt, lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und dieser Vers sagt uns zweierlei aus. Erstens einmal, Salomo ist wirklich dahin gekommen, um zu sagen, wenn du wirklich es gut haben möchtest, dann folge dem, was Gott sagt. Er sagt, seine Gebote, sie geben dir einen Weg vor eine Richtung. Und folge dem, was er sagt. Höre auf das. Aber davor noch, und das ist die andere Botschaft dieser kurzen Zusammenfassung von Salomo, ist, fürchte Gott. Wir könnten sagen, dass vielleicht noch schönerer als die Schönheit des Gehorsams Gott gegenüber ist Gottesfurcht. Denn aus der Gottesfurcht entspringt der Gehorsam. Wenn du Gott wirklich liebst, wenn du ihn fürchtest und wirklich diese Meinung, diese hohe Achtung vor Gott hast und sagst, er weiß, was er tut. Er ist derjenige, der mein Leben doch schon geplant hat. Er kennt doch jeden Fall, der noch vor mir ist. Er kennt jede schöne Stunde, die noch vor mir ist. Auch meine gesamte Vergangenheit, er kennt das. Er kennt nicht nur die Zukunft, weil er in die Zukunft schauen kann, sondern er kennt die Zukunft, weil er die Zukunft macht. Ist es da nicht das Schönste, was du machen kannst, die höchste Sicherheit, die du bekommen kannst, wenn du auf Gott hörst? Auf Gott horchen heißt ihm gehorchen und ihm zu folgen. Und ich möchte euch alle ermutigen, genau das zu tun. Wir Menschen, wenn wir auf uns schauen und auf unser Herz achten, nicht nur, dass es dann wild durcheinander geht, weil jeder seinen eigenen Willen tut, sondern wir kommen auch sehr oft zu dem Punkt, selbst als Gläubige, dass wir in der Lage sind, in den guten Dingen, die Gott uns geben möchte und die gut zu erstreben sind, viel Selbstsucht hineinzulegen. In Bezug auf Gehorsam ist es Folgendes. Habt ihr schon mal um Sieg gebetet? Ich ja. Ich habe öfters dafür gebetet. Nun, es ist ja nichts daran auszusetzen, zu sagen, ich möchte im Sieg leben, oder? Das ist gut.
Das ist gut.
Aber die Nachfolge von oben oder von der Seite betrachtet, ist nicht in erster Linie ein Streben nach Sieg, sondern ein Leben im Gehorsam. Wenn es einfach nur um den Sieg geht, dann schaffen wir es selbst in diesem Bereich unseres Lebens noch so selbstsüchtig zu sein, dass wir nach unserem Sieg suchen, statt dass wir von der anderen Seite gehen und sagen, ich will einfach Gott folgen, ihm gehorchen, auf ihn hören und ihm folgen, so wie er es sagt. Nun, es ist sehr naheliegend, dass dann auch unser Sieg sich einstellen wird, der Sieg über die Sünden. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass wir Sieg wünschen. Was ich sagen möchte ist, dass wir viel mehr von unserer Seite danach streben sollten, im Gehorsam zu leben. Dann werden wir viel, viel mehr auch in Gottes Absicht leben und den Sieg erringen können, als wenn wir nur auf den Sieg bedacht sind und verschiedene Arten von Techniken oder sonst irgendwelche Sachen versuchen zu tun, um irgendwie an den Sieg über die Sünde zu kommen. Lebe im Gehorsam. Höre auf Gott, folge dem, was er sagt, und du wirst viel mehr Sieg haben, als wenn du immer nur in ganz bestimmten Punkten endlich einmal Sieg über die Sünde haben möchtest. Das wird vielfach so sein. Wir können vielleicht zusammenfassend sagen, Gehorsam ist ein Hören, das zur Tat wird. Gehorsam ist ein Hören, das zur Tat wird. Und über dem Gehorsam, das, was zum Gehorsam führt, steht die Gottesfurcht, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Wenn wir Menschen fürchten, werden wir auf Menschen hören und ihnen gehorchen. Gehorsam bedeutet, den Weg eines anderen zu gehen. Und in unserem Fall sprechen wir davon, Gott zu gehorchen, also den Weg zu gehen, den Gott dich leitet, den Gott seine Kinder leitet. Nun, lasst uns diesen Gehorsam anwenden und zu den Kindern kommen. Der Gehorsam der Kinder, denn hier steht ja in Epheser Kapitel 6, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn. Nun, Kinder, sag mal, wie schwer ist Gehorsam? Keiner eine Idee? Benni? Leicht. Ich behaupte jetzt mal stock und steif, es gibt eine Grammzahl dafür. Wie viel Gramm ist Gehorsam schwer? Tabea? Weiß nicht. Okay, das kann man auch nicht wissen. Gehorsam ist 3 Gramm schwer. Okay? 3G. 3G sind 3 Gramm. So, und die 3G von Tripp lauten folgendermaßen. Wenn Kinder gehorsam sein sollen, gleich, ganz und gerne. 3Gs und 3G sind ja 3 Gramm, oder? Leicht, ganz leicht. Mach es einfach gleich, was dir gesagt wird. Mach es ganz und mach es gerne. Es gibt Dinge, in denen, wo wir sagen können, ja, das ist leicht. Nehmen wir einmal an, du hast ein verliebtes Pärchen und sie wollen irgendetwas unternehmen und der eine sagt, sie wollen sich gerne beschenken, sie wollen alle gerne füreinander etwas tun. Nun sagt der eine vom verliebten Pärchen, ach, lass uns doch mal das und das tun. Ja, sagt der andere, er macht's gleich, sie ziehen es ganz durch und gerne. Er hört auf den einen und sie machen es sofort. Gehorsam pur. Er empfindet es nicht als Gehorsam, obwohl er auf jemanden gehört hat. Warum empfindet er es nicht als Gehorsam? Er macht es gerne. Genau, er tut es gerne, weil er es für jemanden macht, den er liebt, dem er gerne etwas tun möchte. Schwer wird es dann, richtig schwer, weil wir es dann weder gleich tun wollen, noch gerne machen, noch gleich, wenn derjenige, der uns etwas sagt, so völlig entgegengesetzt unserer Meinung ist.
wenn ich mir geplant habe, den Tag einfach nur für mich alleine zu leben und auszuruhen. Und dann die Eltern kommen und einen ganzen Stapel Aufgaben geben, die jetzt gleich und dann auch noch ganz erledigt werden sollen. Natürlich wollen die gerne, dass die Eltern gerne, dass die Kinder die Aufgaben immer mit sehr viel Einsatz und gerne machen. Das ist schwer, weil es so entgegengesetzt deines Willens ist. Oft ist es auch der Grund, dass du denjenigen, dem du gehorchst, nicht wirklich liebst oder zumindest nicht so sehr liebst wie dich selbst. Du liebst dich selbst mehr, deswegen möchtest du mehr auf dein Herz hören, auf das, was du gerne tust, nicht auf das, was der andere dir sagt, was getan werden soll. Nun, das ist das Problem unserer Sünde. Das fing mit Adam und Eva schon im Garten Eden an. Dort hat Gott ihnen gesagt, ihr sollt nicht von diesem Baum essen. Nun, solange sie nicht darauf aufmerksam gemacht wurden, scheinen sie auch gar nicht in die Versuchung gekommen zu sein, das zu tun. Aber irgendwann lockte etwas. Und was war es, das sie lockte? Es war nicht der Hunger, weil sie sonst keine Frucht mehr zu essen fanden. Was lockte Benjamin? Der Satan. Aber mit welchem Versprechen? Sie werden sein wie Gott. Und selbst wissen, was gut und böse ist. Also selbst entscheiden und bestimmen, was gut und schlecht ist. Sie werden sein wie Gott und selbst über ihr eigenen Weg, über das, was sie als gut oder als schlecht bestimmen können, werden sie selbst bestimmen. Und zu sein wie Gott, das hat gelockt. Und das war das Problem. Das war noch nicht mal eine Lüge des Satans. Später sagt Gott nämlich, sie sind geworden wie einer von uns, indem sie erkennen, was gut und böse ist. Darin sind wir Menschen Gott gleich geworden, dass wir selbst bestimmen wollen, was gut ist und was schlecht ist. Und das ist unser Problem. Jetzt bestimmen wir, was gut und schlecht ist und hören nicht mehr auf Gott, sondern wir hören auf unser eigenes Herz. Wir hören auf unser Bauchgefühl. Wir hören auf unsere Begierden, die jetzt gerade da sind. Sind wir müde? Dann hören wir viel mehr auf die Müdigkeit unseres Leibes als auf die Anordnung der Eltern oder auf die Anordnung Gottes. So ist es doch. Ist es draußen regnerisch und ungemütlich, dann ist es viel schwerer, den Willen Gottes zu tun, wenn man rausgehen muss in dieses ungemütliche Wetter. Und so ist es immer wieder. Unsere Bequemlichkeit, das, was unseren Leib betrifft, also unsere fleischlichen Begierden, nennt die Bibel das im biblischen Fachsprache. Sie lenken uns. Sie bestimmen, wem wir hören und wem wir dann folgen und damit auch, wem wir gehorchen. Und Paulus sagt, Kinder, gehorcht euren Eltern. Gehorcht nicht euch selbst, nicht euren Begierden, nicht nach dem, von dem ihr glaubt, dass das gut oder schlecht sei für euch, sondern Gott sagt, gehorcht euren Eltern. Im Herrn. Gut, wir können jetzt sagen, Gottes Idee, also Gottes Plan in seiner Liebe und Weisheit war es, dass er durch die Eltern den Kindern sagt, was wirklich gut für die Kinder ist. Er sagt den Eltern, das ist gut und das ist schlecht. Die Eltern gehören Gott, sie gehorchen Gott, sie folgen Gott. Und sie haben von Gott Weisheit gelernt und auch in ihrem Leben viel erfahren. Und jetzt geben die Eltern das, was sie von Gott gehört haben, an ihre Kinder weiter. Damit ist der Gehorsam, den die Eltern Gott gegenüber ausleben, fordern sie auch von den Kindern, damit die Kinder, wenn sie den Eltern gehorchen, damit sozusagen automatisch gleich Gott gehorsam sind und tun, was Gott gefällt. Jetzt könnte aber einer kommen von den Kindern und sagen, aber meine Eltern, die tun nicht immer, was Gott will. Die sind gar nicht so vollkommen, wie Adam und Eva am Anfang waren. Sollen wir dann auch auf unsere Kinder, auf unsere Eltern hören? Sollen Kinder ihren Eltern gehorchen, wenn die Eltern nicht an Gott gläubig sind? Ja. Ja,
Gott hat Autoritäten geschaffen, unabhängig, ob die Gott an Gott glauben oder nicht. Und das ist auch mit gläubigen Eltern. Wie oft entscheiden gläubige Eltern schlecht? Und diese schlechten Entscheidungen, selbst ihre Befehle an die Kinder, die manchmal schlecht sind, sollen die Kinder trotzdem befolgen, solange es nicht wirklich Sünde ist. Und da fragt sich natürlich, wie soll das gehen? Nun, Paulus sagt hier, Kinder, tut es im Herrn, in Christus, in Gott, im Vertrauen darauf, dass Gott auch die falschen Entscheidungen der Eltern für euch zum Guten wenden wird. Und gehorcht euren Eltern. Selbst wenn eure ungläubigen Eltern euch niemals biblische Entscheidungshilfen geben, gehorcht ihnen im Herrn, im Vertrauen auf Gott. Gott will es so. Und wenn du in Christus, in diesem Herrn lebst und gehorchst, wird Gott dir genau den Segen zukommen lassen, den du bekommen würdest, wenn du ihm direkt gehorchen würdest. Das sollen Kinder natürlich auch tun. Nun, ihr wisst sicherlich alle, Kinder dürfen nur so lange ihren Eltern gehorchen, wie die Eltern nicht mit ihren Forderungen sündige Forderungen erfordern. Wenn die Eltern von ihren Kindern fordern, dass die Kinder lügen, damit die Eltern einen Vorteil haben, das ist schlecht. Da dürfen Kinder nicht mitmachen. Es gibt allerdings auch sehr viel schwierigere Sachen. Was ist, wenn die Eltern einfach unbiblische, aber menschlich logische Ratschläge geben? Nun, ich weiß, viele Kinder wissen es nicht besser. Und wehe den Eltern, die es in der Bibel nicht weiter erforschen. Aber wenn ihr Kinder, gerade die Größeren, die Jugendlichen, die noch zu Hause sind, oder sonst in irgendeiner Art und Weise noch in gewisser Weise von ihren Eltern abhängig sind, wenn eure Eltern euch unbiblische Ratschläge geben und ihr es besser wisst, dürft ihr sie nicht befolgen. Nehmen wir einmal an, ihr werdet in der Schule geärgert oder auf eurem Arbeitsplatz gemobbt oder wie auch immer. Und dann würden die Eltern euch den Ratschlag geben, schlag einfach zurück. Das ist nicht biblischer Ratschlag, das ist Rache üben. Vielleicht sind es aber christliche Eltern und sie würden sagen, weil sie es nicht besser wissen, beachte die einfach nicht. Geh einfach vorbei und tu so, als würdest du sie nicht sehen, als würde es dich alles nicht antasten. Das klingt erst einmal sehr vernünftig. Wir wollen nicht Rache üben, wir beachten sie einfach nicht. Aber das ist nicht ein biblischer Ratschlag. Der biblische Ratschlag ist wie, wenn man dir Böses tut, tue Gutes. Und hier sehen die Eltern vielleicht auch, und wir kommen noch zu den Eltern, wie viel Verantwortung sie darin haben, wenn sie ihren Kindern Ratschläge und Hilfestellung geben. Sie sollten biblische Prinzipien anwenden. Vielleicht haben die Eltern keine Weisheit, die sie lehren, weil sie ungläubig sind möglicherweise. Oder es sind falsche Lebensziele, die die Eltern den Kindern nahebringen. Auch da dürfen die Kinder nicht mitmachen, wenn sie es besser wissen. Sucht die Weisheit nicht in der Welt, auch wenn es eure Eltern tun. Sucht die Weisheit in der Bibel, bei Gott. Sucht diese falschen Lebensziele oder folgt diesen falschen Lebenszielen nicht. Viele Ziele der Erziehung der Eltern sind schulischer oder beruflicher Erfolg. Wenn die Kinder wirklich erfolgreich sind in der Schule und im Berufsleben, dann fragen die Eltern manchmal nicht einmal so richtig nach dem moralischen Leben der Kinder. Das ist dann alles halb so wichtig. Es sind gut geratene Kinder. Anständig sind sie einigermaßen und sind erfolgreich. Aber das sind nicht biblische Ziele fürs Leben oder für die Erziehung. Ja, es gibt viele Probleme und doch will Gott, dass Kinder ihren Eltern gehorchen, solange es nicht gegen die Bibel geht. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Nun, das ist nicht eine Last. Paulus sagt sogar, und ich kann mir sehr gut vorstellen, da er ja selbst das den Römern geschrieben hat, da er Sprüche besser kannte als wir alle, dass Paulus die Schönheit des Gehorsams wirklich kannte. Dass Paulus sich dessen bewusst war, es geht nicht darum, dass wir unseren Weg wählen und dann Gott betteln, er möge es segnen, was wir für uns ausgesucht haben, sondern dass wir Gottes Weg gehen, den er schon gesegnet hat. Paulus, der all diese Dinge wusste, der wusste, wie schön der Gehorsam ist. Er sagt genau an dieser Stelle, wo es darum geht, Kinder gehorcht. Da sagt er das Schöne. Er sagt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Du hast was davon. Wenn du gehorchst, ist es nicht einfach so ins Leere. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er zitiert das vierte Gebot von den 10 Geboten. Und sagt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. In 2. Mose 19 ungefähr beginnt es, dass Gott mit Israel den Bund schließt am Berg Sinai. Und da kommen viele Gebote, beginnend mit den 10 Geboten in 2. Mose 20 und dann auch sehr viele verschiedene Art von Satzungen hinterher. Und immer wieder gibt es auch verschiedene Verheißungen, damit es ihnen gut geht, damit sie Segen bekommen. Aber das erste Mal in diesem ganzen Staatsvertrag mit Gott und Israel, also in diesem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, das erste Mal an diesem vierten Gebot gibt es eine Verheißung, also einen Vorteil, wo Gott sagt, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf der Erde und es dir gut geht. Nun, jetzt könnten wir vielleicht die Frage stellen, zählt das heute für uns auch? Jemand, der wirklich Gott gehorcht und indem er Gott gehorsam ist, den Eltern gehorcht, wird er wirklich lange leben? Kann man sich darauf verlassen? Nun, ich denke in der Tat, im Allgemeinen ist es so. Ich bin davon überzeugt, dass diese Verheißung oder diese Ernte, also was du säst, das erntest du, das Prinzip, das ist hier genauso anwendbar wie in allen anderen unserer Lebensbereiche. Wenn Kinder auf ihre Eltern hören, und wir gehen hier einmal von dem guten Fall aus, dass die Eltern anständige, vernünftige Eltern sind, im Idealfall Gläubige, die Gott folgen, dann sind es Eltern, die sehr viele Gefahren für die Kinder kennen und die Kinder um diese Gefahren herum leiten. Sie werden die Kinder vor falschen Freunden bewahren, soweit sie es können. Und die Kinder werden sehr viel Üblem aus dem Weg gehen. Sie werden darauf achten, dass die Kinder gesund sind, sich gesund ernähren, sich gesund verhalten, nicht sehr viel Zeit hinter dem Bildschirm sitzen, sondern Bewegung hineinbekommen, nicht immer nur Süßigkeiten kriegen. All diese ganz allgemeinen Dinge, die gar nicht mal in sich für sich alleine genommen Sünde oder Nichtsünde sind, sondern wo das Gesamtpaket darüber entscheidet, ob es weise oder nicht weise ist, ob es sündig wird oder nicht sündig wird. All diese Dinge würden gottesfürchtige oder auch sonst einfach weise Eltern immer darauf achten, dass die Kinder einen Lebenswandel führen, der ihnen viel Gutes ermöglicht. Und solche Kinder, die gelernt haben, gesundheitsbewusst zu leben, die gelernt haben, schädlichen Dingen aus dem Weg zu gehen, unnötigen Gefahren und Risiken aus dem Weg zu gehen, weil sie auf ihre Eltern gehorcht haben. Solche Kinder werden unterm Strich tatsächlich häufig länger leben. Diese vielen Drogengeschichten werden nicht verfrühte Tode fordern. Diese viele sehr ungesunde Lebensweise, die auf teilweise Völlerei und andere Dinge zurückzuführen ist, würden sie dann nicht tun und würden auch dort wiederum länger leben, im Allgemeinen. Und mir ist bewusst, dass das nicht immer jeden Einzelnen trifft. Gott in seiner Souveränität, er kann auch jemanden, der alles Menschendenkliche gut und richtig gemacht hat, vorzeitig von der Welt nehmen. Oder es entstehen irgendwelche Unglücke. Manchmal ist es die Sünde anderer Menschen, die dazu führt, dass dein Leben vorzeitig zu Ende ist. Manchmal ist es auch
erlaubt mir diesen Ausdruck, einfach eine ungünstige Genetik in deinen Genen, die Gott gebraucht, um dein Leben kürzer zu machen. Aber ich bin davon überzeugt, unterm Strich, wenn Kinder ihre Eltern ehren und ihnen gehorchen, dann werden sie tatsächlich länger leben in der gleichen Gesellschaft wie diejenigen, die nicht auf ihre Eltern hören. Ich persönlich bin davon überzeugt. Wenn Gott das so sagt, ist es so. Aber mal eine ganz andere Sache. Angenommen, ich würde dir sagen, wenn du auf deine Eltern hörst, lebst du 1000 Jahre. Und wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, lebst du 90 Jahre. Der eine Haken ist, die 1000 Jahre kriegst du nicht am Stück. Du kriegst am Anfang nur 50 und danach 950 nach einer Pause im 1000-jährigen Reich. Das ist nochmal eine andere Art, einmal drauf zu schauen und zu sagen, ja, in der Tat, es kann sein, dass das Leben hier auf dieser sündbeladenen Erde wirklich kürzer ist, obwohl du Gott gehorcht und deinen Eltern gehorcht hast und deine Eltern wirklich geehrt hast. Aber wenn jemand wirklich vollkommen seine Eltern ehrt, dann wird er auch die anderen Gebote erfüllen. Das wird einer sein, der im Allgemeinen Gott fürchtet und ihm folgt. Und dann können wir davon ausgehen, dass ein solch einer gerettet wird und dann auch ewig lebt. Und dann aber auch im tausendjährigen Reich auf der Erde lange leben wird. Nun, lass uns nicht länger darauf aufhalten. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Verheißung eine echte Verheißung ist, die auch uns heute noch gilt. Nicht in dem Sinne, dass es eine feste Zusicherung ist, wenn du deinen Eltern gehorchst als Kind, dann wirst du auch sehr lange leben und länger als die anderen Leute in deinem Dorf oder in deiner Stadt oder in deinem Land. Aber im Allgemeinen, wenn du die Gruppe nimmst, die wirklich ihre Eltern ehren und dann die Gruppe nimmst, die ihre Eltern so gar nicht ehren, dann wirst du auch in der Lebenslänge und in dem allgemeinen Wohlergehen auf der Erde einen deutlichen Unterschied feststellen, einen deutlichen. Es sei denn, Menschen funken dazwischen, weil sie dir als Christen das Leben vorzeitig, also bei Verfolgung zum Beispiel, dann funktioniert das so nicht. Nun, Paulus sagt hier, ehrt eure Eltern. Was heißt eigentlich ehren? Die Eltern ehren. Und die Eltern ehren ist mehr, als ihnen nur respektvoll zu begegnen. Eltern zu ehren bedeutet auch, sie zu unterstützen, auf das zu achten, was sie dir sagen. Ehren bedeutet in der Wortbedeutung sogar, und es wird auch in diesem Sinn in der Bibel immer wieder genannt und verwendet, jemanden in Ehren halten heißt auch für ihn sorgen, materiell sorgen. Also als Gott den Israeliten sagte, ehrt eure Eltern, dann sagte er zu den Kindern nicht nur, sie sollen ihre Eltern gehorchen und sie respektvoll behandeln, sondern er sagte auch, versorgt sie, wenn sie sich selbst nicht mehr sorgen können. Pflegt sie, finanziert ihr Lebensabend. Das heißt Ehren auch. Also es ist sehr, sehr viel umfänglicher. Und ich denke, das ist etwas, was nicht mit dem Kindsein im Elternhaus aufhört, sondern auch darüber hinaus, wenn wir schon erwachsen sind und nicht mehr unseren Eltern direkt gehorchen müssen. Die Ehre an die Eltern, sie bleibt uns ein Leben lang erhalten, solange wir Eltern haben. Und das müssen wir dann auch mit bedenken, wenn wir darüber Entscheidungen treffen, was wir mit unseren Eltern machen, wenn sie nicht mehr alleine leben können. Beachtet dieses Gebot Gottes, diesen Willen Gottes, wie er denkt und wie er möchte, dass Eltern für Kinder und Kinder für die Eltern sorgen und leben. Also Eltern ehren beinhaltet viel mehr. Nun, das war der Gehorsam der Kinder den Eltern gegenüber. Lass uns doch jetzt noch kurz auf den Gehorsam der Eltern Christus gegenüber in der Kindererziehung stehen bleiben. Denn der vierte Vers ist folgendes. Paulus ermahnt die Väter und sagt, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir könnten viel darüber reden. Was ist das denn überhaupt zum Zorn reizen? Und wie könnten wir, nennt uns Beispiele, wie könnten wir Kinder zum Zorn reizen? Nun, wir haben mehrfach, auch in unserer Gemeinde, in verschiedenen Kreisen immer wieder darüber geredet, wie wir Kinder zum Zorn reizen könnten. Und ich bin mir sicher, es gibt keinen Vater hier und auch keinen noch nicht Vater, der nicht wüsste, wie man das anstellen kann. Das ist leicht. Aber ich möchte euch in Vers 4 auf ein Sondern aufmerksam machen. Schaut einmal genau hin. Paulus sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern tut etwas anderes. Und wir können davon ausgehen, dass das andere das Gegenteil von zum Zorn reizen ist. Und daraus werden wir gleich etwas lernen können. Er sagt, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich möchte hier betonen, dass es zwar an die Väter gerichtet ist, weil die Väter den erst wichtigsten Auftrag zur Erziehung haben. Nicht die Mütter, sondern die Väter. Aber die Mütter als die Gehilfen des Mannes, als diejenigen, die viel mehr Zeit mit den Kindern im Normalfall verbringt, sie sollte das genauso beherzigen, denn sie agiert in der Kindererziehung ja unter der Leitung ihres Mannes, nach Gottes Plan zumindest, sollte es so sein. Also ist dieser Vers nicht nur den Vätern, sondern auch den Müttern zuzurechnen und sie sollen es genauso beachten wie auch die Väter. Und er sagt hier, nicht zum Zorn reizen, sondern in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen. Und was bedeutet das, in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen? Wir haben hier immer wieder in diesem gesamten großen Abschnitt irgendein Wort in Bezug auf den Herrn. Im Herrn, dem Herrn, wie dem Herrn oder wie der Herr es tut. Und immer wieder, egal ob Frau Unterordnung zum Mann oder Mann liebe seine Frau, Kinder gehorcht den Eltern, Eltern erzieht die Kinder, auch später bei den Sklaven und Knechten und Herren, immer wieder sollen wir es im Herrn und mit dem Herrn tun. Und hier ein so entscheidender Punkt. Wir werden natürlich nicht hier in ein paar Minuten einen großen Abriss darüber machen, wie man Kinder erzieht. Da gibt es gute einschlägige Bücher und wir haben das auch schon mal in einem Erziehungskurs in der Gemeinde gemacht, was nicht bedeutet, dass es dazu nichts mehr zu sagen gäbe. Aber was hier wichtig ist, was Paulus betont, ist die ganze Zucht, die ihr an eure Kinder erzieht, die Ermahnung, die ihr benutzt, sie muss eine Ermahnung und Zucht des Herrn sein. Also, Entschuldigung, wenn du dein Kind in irgendeiner Art und Weise in Zucht nimmst, und das Wort Zucht, das wir hier haben, bedeutet so viel wie praktische Unterweisung. Das sind Regeln, Vorschriften, Verbote, Belohnung, Korrektur, feste Ordnungen. All diese Dinge in Bezug auf praktische Unterweisung sind Zucht, subsumiert unter diesem Wort. Und all das, was du an deine Kinder tust, um sie zu unterweisen, um Regeln aufzustellen, um gewisse Ordnungen festzulegen, das sollen die Ordnungen und Regeln und Unterweisungen des Herrn sein. Denk dir nicht einfach etwas aus, von dem du glaubst, dass gut sei, sondern schau in das Wort Gottes und höre auf ihn. Und da sind wir wieder beim Gehorsam. Ihr Eltern, gehorcht Christus in der Erziehung eurer Kinder. Schaut, was ist denn die Zucht des Herrn? Wie macht der Herr das? Was sind seine Ordnungen? Was sind seine Ziele in der Erziehung? Die Ziele Gottes in der Erziehung sind nicht gut geratene Kinder, die einen anständigen Beruf haben und die sich moralisch gut verhalten oder ein anständiges Leben führen, die eine gute Familie gegründet haben und wo alles schick und schön ist, oder Reichtum, bequemes Leben oder Sicherheit. Das sind nicht biblische Ziele. Es ist so oft, dass wir Eltern diese Ziele verfolgen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Aber wir müssen uns bewusst machen, welche Ziele wir in der Erziehung verfolgen wollen. Das Ziel Gottes könnten wir vielleicht so sagen, und ich zitiere hier John MacArthur, Das Ziel ist, unsere Kinder treu zu unterweisen, sodass sie verstehen, was es bedeutet, Christus zu kennen, ihn zu lieben und dem Wort Gottes gegenüber gehorsam zu sein. Wir können sie nicht bekehren. Können wir nicht. Aber was wir tun können, ist, in aller Treue Gott gegenüber und im Gehorsam Gott gegenüber, unsere Kinder unterweisen, damit sie verstehen und auch an uns sehen, was es bedeutet, Christus zu kennen und ihn zu lieben. Und wie schön es ist, wenn wir im Leben Gottes Geboten folgen, wenn wir einfach auf ihn hören und ihm folgen. Das sollte unser Ziel in der Erziehung sein. Und wenn das dein Ziel ist und du deine gesamte Zucht darauf abzielst, dann wirst du umso weniger auch Kinder zum Zorn reizen. Denn du kannst immer deinen Kindern sagen, das ist Gottes Gebot. So will Gott es. Das ist Gottes Richtschnur. Das sind seine Ordnungen. Und deswegen machen wir das. Wenn du aber deine eigenen Ziele verfolgst und das Kind das Gefühl bekommt, du erziehst ihn für dich selbst, damit du selbst auf ihn stolz sein kannst oder damit du selbst durch ihn ein bequemes Leben hast, das wird natürlich zum Zorn reizen. Das Wort Ermahnung betrifft ja vielmehr die ganzen Lehren, also Belehrungen. Das, was Salomo an seinem Sohn machte, als er Sprüche schrieb, damit er weise wird, damit er klug wird, um ihn vor den vielen Fallstricken des Lebens zu warnen. Das ist das, was hier mit Ermahnung des Herrn steht. Und auch dort gilt genau das gleiche Prinzip. Lehre deine Kinder, was Gott lehrt. Lest mit euren Kindern Sprüche. Erklärt ihnen die Weisheit Gottes, das Wesen Gottes. Ein Großteil der Erziehung, wenn ihr die Bibel studieren werdet in Bezug auf Erziehung, hat damit zu tun, dass du den Kindern Gott nahebringst und seinen Willen nahebringst. Und die Aufforderung, die Paulus hier an die Väter und an die Mütter gibt, ist, erzieht eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn und nicht in eurer eigenen Zucht und Ermahnung und euren eigenen Ideen. Das ist der Gehorsam, den wir Christus gegenüberbringen sollen. Genauso wie die Kinder Christus gegenüber gehorsam sein sollen, indem sie ihren Eltern gehorchen. Nun, wir haben heute wieder eine ganze Menge über Gehorsam lernen können. Ich weiß nicht, ob ihr es gelernt habt, ob euch etwas Neues kam oder nicht, aber ich war so ermutigt durch diese Schönheit des Gehorsams. Gehorsam ist nicht einfach tun, was du nicht willst. Gehorsam heißt, jemanden folgen, auf jemanden hören, der den besseren Weg kennt. Jemanden folgen, der den Ausweg aus all deinen Schwierigkeiten kennt. Und der auch in deinen Schwierigkeiten immer noch den einen Weg kennt, der dich am besten Christus ähnlicher macht. Demjenigen zu folgen und auf den zu hören, der dich zu dem Ziel bringt, zu dem du dich hinausstrecken solltest, wenn du wirklich sein Kind bist. Ich sage nicht, dass uns das mit unserem eigenen Leib und unseren Begierden immer leicht fällt. Ganz und gar nicht. Und eine ermutigende Sache möchte ich euch jetzt noch einmal aus Römer 6 geben. Ich habe vorhin einen, ich nenne es mal Vorwärtsschluss gefasst. Und zwar sagt Paulus an den Römer 6, Vers 16, wem ihr euch hingebt als Sklaven, dem müsst ihr auch gehorchen. Gibst du dich der Sünde hin, deinem eigenen Fleisch und tust das, was das Fleisch von dir will und gehorchst deinem Fleisch, dann ist es der Tod. Gibst du dich selbst Gott hin, um ihm zu gehorchen, dann ist es das ewige Leben. Und dann ist die logische Schlussfolgerung, wie wir Menschen es aufziehen und so wie ich es am Anfang getan habe, ist, dass wir sagen, sag mir, wem gehorchst du? Ich gucke dein Leben an. Auf wen hörst du? Wem folgst du? Ah, du bist sein Sklave. Du bist sein Sklave. Aber Paulus tut es hier anders. Paulus sagt hier, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr? Paulus sagt hier, du kannst selbst entscheiden, wem du dich als Sklaven hingibst, um ihm zu gehorchen. Wenn du sagst, ich möchte Christus gehorchen, ich möchte wirklich Gott gehorchen, seinem Wort gehorsam sein, dann bist du Gottes Sklave. Du musst nicht erst durch dein Leben beweisen, dass du es würdig bist, ihm zu gehorchen und zu ihm zu gehören. Du musst nicht erst eine Zeit lang gehorsam gewesen sein, um zu sagen, okay, jetzt könnte man sagen, jetzt gehöre ich Gott. Sondern wem du dich hingibst, es ist deine Entscheidung, wem du dich hingibst, um demjenigen zu gehorchen, um auf ihn zu hören, dessen Sklave bist du auch. Natürlich ist dort die Schlussfolgerung, wenn du dich Christus verschrieben hast, höre auf ihn. Ich weiß, das Fleisch spielt uns sehr oft einen Strich durch die Rechnung, unsere eigenen Begierden. Aber höre auf Christus, wenn du dich ihm als Sklaven verschrieben hast und seinen Willen tun willst. Aber wenn du dich nicht dafür entscheidest, wenn du dich weiterhin dafür entscheidest, nicht auf Christus zu hören und deinen eigenen Willen zu tun, dann bist du der Sklave deines eigenen Fleisches zum Tode hin. Und für mich ist es schön, wir müssen nicht mit Gehorsam beweisen, dass wir Christen sind. Wir müssen uns entscheiden, ihm zu gehorchen, jeden Tag neu. Immer wieder. Und ihm zu folgen bedeutet nichts Geringeres, als einen Weg zu gehen, der bereits gesegnet ist, an dem du sagen kannst, Herr, das ist der Weg, den du mich führst, ihn will ich gehen. Zeig mir die einzelnen Schritte dafür. Lasst uns immer wieder auf Christus so schauen, auf ihn hören. Und dann auch ihm, ja, ein Leben zu führen, das ihm wirklich gehört. Amen. Lasst uns beten. Unser allmächtiger Gott im Himmel, du bist der Gott, der weiß, wo es lang geht. Du bist der Gott, der weiß, wie er die Zukunft gestalten wird in jedem einzelnen Leben von denen, die hier sind. Ich möchte dir dafür danken, dass du, der du das alles weißt, uns mitnehmen möchtest auf diesen Weg und dein Wort gegeben hast, um uns zu führen und den Weg zu zeigen. Ich will dich bitten, in Jesu Namen, dass du jeden Einzelnen immer wieder dabei hilfst und ihn ermutigst mit deinem Geist, auf dich zu hören, dir zu folgen und damit dir zu gehorchen. Ein Hören, das zum Tun wird. Ein Gehorsam, der dich ehrt und verherrlicht. Hilf den Kindern, ihren Eltern zu gehorchen, es gerne zu tun, es gleich und ganz zu machen, weil sie wissen, dass es von dir gesegnet wird und du das möchtest. Und ich bitte dich für die Eltern, dass du ihnen hilfst, dir darin zu gehorchen, ihre Kinder zu dir hin zu erziehen, nicht für ihre eigenen Ziele. Darum bitte ich dich, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen.